Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Russlands Krieg gegen die Ukraine wäre nicht möglich ohne die Unterstützung verbündeter Länder. Nordkorea beispielsweise liefert Munition und Soldaten, der Iran schickt Drohnen. Der vielleicht größte und wichtigste Verbündete Russlands ist jedoch China. Mein Kollege Daniel Retschitzegger spricht heute mit Florian Niederndorfer darüber, wie das Reich der Mitte Putins Feldzug unterstützt und selbst davon profitiert.
Florian Niederndorfer aus der Standard-Außenpolitik-Redaktion. Wir wissen, China gilt als Verbündeter Russlands im Krieg gegen die Ukraine. In den vergangenen Monaten sind aber auch Berichte darüber aufgetaucht, dass tatsächlich Chinesen gegen die Ukraine an der Front kämpfen sollen. Also wirklich Boots on the ground, wie man so schön sagt. Was weiß man da inzwischen genaueres?
Gleich vorweg, man weiß es nicht allzu viel genaueres. Selenskyj, der ukrainische Präsident, hat im April schon der chinesischen Regierung vorgeworfen, in großer Zahl Soldaten in die Ukraine zu schicken oder nach Russland zu schicken eigentlich, damit diese dann gegen die Ukraine kämpfen. Im April hat die Ukraine auch mehrere Kriegsgefangene präsentiert. Das sind chinesische Staatsbürger, belegt per Reisepass, die an russischen Stellungen in der Ukraine im Donbass angetroffen wurden. Die wurden dann als Kriegsgefangene präsentiert, auch im Fernsehen, was jetzt ziemlich diskutabel ist. Die Ukraine hat es gemacht und da wurde eben bestätigt, dass chinesische Staatsbürger auf Seiten Russlands kämpfen. Das sollen ein paar hundert sein, 155 waren damals dokumentiert. Zwei davon waren bei dieser Pressekonferenz zugegen, die da Mitte April in Kiew stattgefunden hat. Und ob deren Weg jetzt exemplarisch ist, ob das der normale Weg ist, wie Chinesen über Russland in die Ukraine gelangen, um dort zu kämpfen, ist alles noch recht unklar. Mal sehen, ob wir da in den nächsten Monaten noch mehr darüber erfahren.
Vielleicht ganz kurz zu den Personen selbst. Weiß man denn, um was für Personen es sich handelt? Also sind das, oder vermutet man, dass es Menschen sind, die im Auftrag der Regierung, der chinesischen, für Russland kämpfen? Oder sind das, und ich verwende jetzt dieses Wort, weil mir kein besseres einfällt, unter Anführungszeichen sogenannte Freelancer, gibt es ja von westlicher Seite auch, die quasi zur Unterstützung der Ukraine, in diesem Fall Russlands, einfach dorthin fahren, um zu kämpfen, vielleicht auch um Geld zu verdienen, was weiß ich.
Genau, also die beiden, die da präsentiert wurden Mitte April, die dürften nach meiner Einschätzung nach eher sogenannte Freelancer sein, die auf eigene Faust sich auf den Weg nach Russland gemacht haben und sich dann bei der Armee gemeldet haben. Der eine, der sein Schicksal dort geschildert hat, dürfte arbeitslos gewesen sein in China in seinem Job als Physiotherapeut, hat sich dann auf TikTok rumgetrieben, also auf dem chinesischen Äquivalent von TikTok, und hat dort eine Werbung gefunden, wo die russische Armee um Menschen wirbt, um dort Jobs zu machen. Dieser Physiotherapeut hat dann irgendwie gedacht, er würde dann dort in seinem erlernten Beruf arbeiten, als Physiotherapeut in einer Reha-Einrichtung für verwundete russische Soldaten.
Naheliegend, ja.
Wäre naheliegend, aber dem war nicht so. Er ist dann relativ schnell nach seiner Ankunft in Moskau in die Ukraine verlegt worden und hat sich dann in einem Schützengraben wiedergefunden, wo er dann von ukrainischen Truppen festgenommen wurde. Der andere, der dort auch präsentiert wurde, der ist überhaupt auf Urlaub nach Russland gefahren, hat sich dann, wenn man ihm glauben kann, gedacht, ich arbeite ein bisschen was, und hat sich bei der Armee gemeldet. Und so ist der dann im Schützengraben gelandet in der Ukraine. Ob diese Geschichten stimmen, ob sie erfunden sind, ob die ukrainischen Behörden den Chinesen das in den Mund gelegt haben, das weiß man alles nicht. Das ist halt das Reich der Propaganda. Es ist durchaus plausibel. Es ist wahrscheinlich plausibler, dass die auf eigene Faust gekommen sind, als dass sie vom Geheimdienst angesetzt worden sind, um das Kämpfen zu üben. Denn das könnte auch sein. Es gibt auch Theorien, die davon ausgehen, dass China eben tatsächlich versucht, möglichst vielen Soldaten Kampferfahrung, Fronterfahrung angedeihen zu lassen über den Umweg Russland-Ukraine. Aber das sind eben Theorien. Bisher dementiert natürlich das offizielle China derartige Vorwürfe der Ukraine. Ukraine, Selenskyj wirft China vor, diese Leute gezielt geschickt zu haben. Ich meine, wir reden jetzt von ein paar hundert, nicht von ein paar tausend oder zehntausend, wie Nordkorea es zum Beispiel getan hat. Beide Theorien, also Freelancer auf der einen Seite oder angeworbene Soldaten, um Kampferfahrung zu sammeln, beide sind irgendwie plausibel. Ich würde eher von Freelancern ausgehen.
Aber gerade dieser Punkt der Kampferfahrung, der ist ja nicht so ganz uninteressant, weil, korrigiere mich da gerne, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich glaube, China hat seinen letzten Krieg in den 70er Jahren geführt. Das heißt, tatsächliche breit gefächerte Kampferfahrung hat man damals gesammelt. Nordkorea übrigens seit 1953 keinen mehr. Also da ist man jetzt nicht wahrscheinlich auf dem aktuellsten Stand, was tatsächliche Kriegshandlungen betrifft, beziehungsweise üben kann man sie, aber an der Front sind natürlich doch was anderes. Wie sehr könnte das mit reinspielen?
Na, das ist der springende Punkt, Daniel. Wenn es eine Motivation gibt von chinesischer Seite, Soldaten selbst in dieser geringen Zahl nach Russland zu bringen und damit die dann in der Ukraine kämpfen, da geht es nur um die Kampferfahrung. Da geht es darum, die Fertigkeiten, die man in der Kaserne auf dem Hof zu Hause gelernt hat, auch im echten Krieg anzuwenden. Und China hat tatsächlich seit 1979, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, keinen Krieg mehr geführt. Das war damals gegen Vietnam und den hat man verloren noch dazu. Das heißt, die chinesische Armee ist hochgerüstet, ein riesiges Heer, sehr große Luftwaffe, Marine und so weiter, die natürlich jetzt auch schon aggressiv auftritt, vor allem die Marine rund um China im Meer. Aber tatsächliche Kampferfahrung haben die Chinesen einfach nicht und die könnten sie natürlich theoretisch dort bekommen. Tatsächlich kriegen sie aber jetzt auch schon das Know-how mit, denn China schickt Ausbildner nach Russland. Russische Offiziere unterrichten an chinesischen Militärakademien über ihre Kampferfahrungen und über ihr taktisches Vorgehen, strategische Planung und so weiter. Das Operative, wie man jetzt wirklich kämpft, das könnten wahrscheinlich diese Soldaten, über die wir gerade gesprochen haben, zu Hause dann weitergeben, wenn sie nicht gefangen werden.
Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dieses eine Beispiel, wir wissen ja nicht, ob das exemplarisch ist, aber es ist zumindest eines, das selbst erzählt wurde, nämlich diese Werbung auf TikTok, glaube ich war es, oder Instagram.
Douyin, glaube ich, heißt das chinesische TikTok-Äquivalent.
Okay, also eine Social-Media-Plattform, ich glaube, das ist am einfachsten, wo eben offensichtlich die russische Armee für diese Jobs geworben hat. Ich meine, ganz banal gefragt, was sagt denn das über die russische Armee aus, wenn sie auf Social Media in anderen Ländern werben möchten? Ich dachte immer aus Eigendefinition, dass Russland die wohl stärkste Armee der Welt hätte, wenn man Wladimir Putin so zuhört.
Wenn man ihm so zuhört, könnte man das meinen. Wie wir es die letzten 3,5 Jahre gesehen haben, ist dem halt nicht ganz so. Aber dass Russland jetzt im Ausland um Soldaten wirbt, ist es auch nicht besonders überraschend, denn viele Ausländer kämpfen auf Seiten Russlands, viele Ausländer kämpfen auf Seite der Ukraine. Nur halt, dass Russland zum Beispiel auf Nordkorea zurückgreifen kann. Nordkorea hat, glaube ich, 12.000 Soldaten bisher geschickt oder ein bisschen mehr sogar. Ganz viele davon sind schon gestorben, da rund um Kursk. Das finde ich jetzt nicht besonders verwunderlich, dass Russland das macht. In China ist ja auch ein großer Markt. Es gibt Millionen Männer, die arbeitslos sind, die dann vielleicht mit falschen Versprechungen dorthin gelockt werden. Also dass Russland das macht, finde ich jetzt nicht besonders erstaunlich. Natürlich verwerflich, aber nicht erstaunlich.
Weil du jetzt schon öfter Nordkorea angesprochen hast, an dieser Stelle vielleicht ein ganz kurzer Hinweis für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben auch kürzlich ein Interview geführt und zwar mit Rüdiger Frank von der Universität Wien. Er ist Ostasien-Experte und war selbst während seiner Studienzeit in Nordkorea und genau über dieses Thema, die nordkoreanischen Truppen in Russland, an der Seite Russlands, haben wir ein ausführliches Interview geführt. Wir packen das in die Shownotes, bitte aber erst anhören, nachdem Sie dieses Gespräch fertig angehört haben. Florian, jetzt haben wir diese Darstellungen dieser Soldaten von dir geschildert bekommen. Wir wissen ja, wie gesagt, nicht, was daran stimmt und was nicht. Die nächste Frage werden wir wahrscheinlich auch nicht ganz beantworten können, denn was sagen nämlich Russland und China offiziell genau dazu? Wie gesagt, ob wir es glauben können, andere Frage, aber was ist die offizielle Darstellung?
Beginnen wir vielleicht mit China. China weist diese Vorwürfe strikt von sich. Sowohl den Vorwurf, dass man jetzt gezielt Soldaten Russland zur Verfügung stellt, dass die in der Ukraine kämpfen. Das wird strikt dementiert. Man stehe auf der Seite des Friedens, man dränge auf Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine, man wünsche sich nichts mehr als einen Frieden und man warne zudem alle chinesischen Staatsbürger aktiv davor, sich einer Kriegszone zu nähern. Und andererseits verneint China auch nach außen hin immer, dass sie sich einen russischen Sieg wünschen. Das war zumindest bis vor wenigen Wochen tatsächlich das offizielle Wording. Man ist neutral in diesem Krieg im fernen Europa.
Das hat man geändert, das Wording, weil du sagst, bis vor wenigen Wochen?
Das hat sich jetzt nicht offiziell geändert, aber es gab da einen Leak des chinesischen Außenministers, der in Brüssel in vermeintlich privater Runde, sofern es eine private Runde gibt für einen chinesischen Außenminister in Brüssel, der hat dort gemeint, man könnte es sich einfach gar nicht leisten, dass Russland diesen Krieg verliert. Das offizielle Wording ist noch immer, man ist neutral, aber natürlich ist China nicht neutral in diesem Konflikt. Ich glaube, über das werden wir dann eh in Kürze noch ausführlicher sprechen.
Machen wir. Jetzt haben wir gerade China angesprochen. Was ist mit Russland? Was ist da die offizielle Darstellung?
Russland gibt es durchaus zu, dass sie Werbung machen in China und dort versuchen, Rekruten oder Soldaten zu rekrutieren für den Krieg. Aber Russland spricht nicht davon, dass man China jetzt als Reservoir für große Truppenkontingente betrachtet. Es könnte durchaus sein, dass Wladimir Putin, der russische Machthaber in den letzten 3 Jahren, mal offiziell bei China um Truppenentsendungen angesucht hat. Das weiß man aber nicht genau, weil es gibt Fachleute, die vermuten das. Doch bisher hat China das ja ganz offensichtlich abgelehnt und stattdessen den bequemeren Umweg über Nordkorea gesucht. Denn die nordkoreanischen Truppen sind nicht ohne Platzzeit von China in Russland aufgetaucht und haben dort die Ukraine bekämpft.
Wenn wir jetzt gerade schon Nordkorea angesprochen haben, wir wissen, dass Russland und Nordkorea eine Art Verteidigungsbündnis haben, gegenseitige Unterstützung liefern. Wie schaut es da eigentlich zwischen Russland und China aus? Wie eng ist man denn tatsächlich miteinander auch in diesem Kampf gegen die Ukraine?
Genau, wie du schon gesagt hast, Russland und Nordkorea haben seit wenigen Monaten eine Verteidigungsallianz, so nennen sie es, glaube ich. Man hilft sich gegenseitig. Russland und China haben das nicht. Russland und China sind auf vielerlei Ebenen verwoben, aber nicht militärisch. Das ist ganz wichtig zu beachten. Russland und China sind zum Beispiel seit 2001 in der Shanghai Cooperation Association verbunden. Sorry, schwieriges Wort zum Aussprechen für mich.
Gut gemacht.
Ja, danke. Das ist ein Bündnis ganz vieler ostasiatischer und zentralasiatischer Staaten. Und auch, und das sind meistens keine Demokratien, so viel sei dazu gesagt. Russland und China als die beiden stärksten Bündnispartner in dieser Allianz. Diese Allianz oder vor allem die Allianz Russlands mit Chinas hat eben den Zweck, dem sogenannten Hegemon, den USA, ein Stück vom Kuchen wegzunehmen. Was Diplomatie betrifft, was die multipolare Welt betrifft, das ist ein Ziel von beiden Staaten, nicht mehr die USA als Haupthegemon in der Welt zu haben, sondern mehrere Pole auf dem Erdball zu etablieren. Und Russland und China sollen eben die beiden wichtigsten sein, wenn es nach den beiden Staaten geht.
Gut, da ist die Frage, wer am längeren Hebel sitzt. Ich würde mal vermuten, wahrscheinlich eher China, wenn es um die Hegemonie geht, weil Russland wird da wahrscheinlich nicht groß mitspielen, oder?
Na, wirtschaftlich wahrscheinlich nicht. Spätestens seit 2022 ist das relativ klar. Militärisch schaut es vielleicht ein bisschen anders aus. Russland hat eben tatsächlich die Kampferfahrung den Chinesen voraus. China profitiert sehr stark vom Know-how, das Russland liefert, und China entwickelt ja seine Waffen weiter. Und ein Großteil des Materials der chinesischen Armee war bis vor kurzem noch aus sowjetischen Beständen oder aus sowjetischer Technologie, auf der Technologie aufbauend, die Sowjetunion damals ersonnen hat. Und die Weiterentwicklung von dem Ganzen passiert natürlich jetzt dadurch, dass Russland viel Know-how und Technologie China weitergibt. Und China wiederum profitiert von dem Krieg und von den Sanktionen, die der Westen Russland auferlegt hat, indem China viele dieser Lücken jetzt gefüllt hat. China bekommt billige Energie aus Russland. Die Gas-Öl-Importe sind zum Beispiel um an die 50% gestiegen seit Beginn des Kriegs. Das heißt von Russland nach China. Und China liefert dafür sogenannte Dual-Use-Produkte. Das sind Waren, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können, zum Beispiel Computer und ähnliches. Turbinen, ganz viele Dinge, liefert China nach Russland, und so kann Russland auch diese Sanktionen ein bisschen abmildern für die eigene Industrie, für die Rüstungsindustrie, aber eben auch für die Zivilbevölkerung, indem China das Land mit Billigware flutet. Und die hohe Inflation in Russland verbietet natürlich vielen Russinnen und Russen viel Geld in die Hand zu nehmen für Gebrauchsgegenstände, und China liefert da.
Gut, Russland ist jetzt offensichtlich darauf angewiesen, diese Produkte von China zu bekommen. China scheint günstig Öl und Gas einkaufen zu können in Russland. Ich glaube, du hast in deinem Text einmal geschrieben, das ist so die Discounter-Tankstelle für die Chinesen. Das klingt ja jetzt eher so, als würde China den Ist-Zustand bevorzugen. Also keinen Frieden, wie auch immer dieser dann aussieht, sondern quasi ein Russland, das von China mehr oder weniger auch abhängig ist.
Genau, mit jedem Tag, der vergeht, wird China ein kleines Stückchen mächtiger. Das kann man, glaube ich, durchaus so sagen. China wünscht sich offiziell Frieden. Das ist immer die Sprachregelung, die von Peking aus in die Welt gesandt wird. Aber eigentlich tut China nichts dafür, dass der Krieg früher endet. Im Gegenteil, China ist der wichtigste Unterstützer Russlands. Und ohne die Hilfe Chinas könnte Russland ganz einfach diesen Krieg nicht mehr führen. Das ist ein ganz zentraler Punkt dieses Verhältnisses. China liebt den Status quo. So wie es jetzt ist, könnte es gerne weitergehen für China die nächsten Jahre. Ein Sieg der Ukraine wäre für China, wie wir spätestens seit diesem Leak vor wenigen Wochen wissen, nichts anzustreben. Ein kompletter Sieg Russlands, zum Beispiel die Annexion der gesamten Ukraine, was ja die Maximalforderung Russlands wäre, wäre auch nicht gut für China.
Aha, warum das?
Weil China durchaus gut damit fährt, erstens mal den Westen beschäftigt zu halten. Das heißt, die USA, auch wenn es jetzt unter Trump ein bisschen unklar ist, wie es da weitergeht, trotzdem sind die USA engagiert im Ukraine-Konflikt. Und wenn dieser Konflikt mal vorbei ist, dann hätten die USA Kapazitäten frei, um sich ganz China zuzuwenden. Das ist ja ein erklärtes Ziel von Teilen der Trump-Regierung, eigentlich China als Hauptfeind zu betrachten und nicht Russland. Und China hat ja eigene Bestrebungen, zum Beispiel was Taiwan betrifft. China hat durch diese Allianz mit Russland natürlich den Westen jetzt abgelenkt von der eigenen Suche nach Dominanz im indopazifischen Raum. Die Taiwan-Frage ist auch noch ungelöst für China. Das heißt, je länger die USA da beschäftigt sind, und das sind die USA, solange Russland nicht gewonnen hat und die Ukraine nicht gewonnen hat, desto besser für China. China wünscht sich den Status quo, und wenn der Krieg mal vorbei ist, wäre es für China wahrscheinlich am besten, wenn es eine geteilte Ukraine gäbe. Eine mehr oder weniger neutrale Ukraine, die jetzt nicht so stark an den Westen angebunden ist, zum Beispiel kein NATO-Mitglied ist, kein EU-Mitglied, sondern eine Ukraine, die schwach ist politisch und militärisch und wo China sich wirtschaftlich und politisch ausbreiten kann.
So wie man es in Afrika getan hat, in vielen Ländern.
Ja, vielleicht ungefähr so, nur dass halt die Ukraine in weiten Teilen zerstört ist, vor allem im Osten und im Südosten des Landes. Das heißt, da ist riesiges Potenzial für einen Wiederaufbau da. Und natürlich wäre das attraktiv für China, da ordentlich mitzumischen. Also weder wünscht sich China ist eine Niederlage Russlands noch einen kompletten Sieg Russlands, sondern am besten, es geht erstmal so weiter, wie es jetzt ist, unter hohen Opfern auf ukrainischer Seite und unter hohen Opfern unter den russischen Soldaten.
Das ist tatsächlich eine knallharte Rechnung, die da offensichtlich angestellt wird, die man auch als durchaus ziemlich grausam bezeichnen könnte. Florian, so eine Freundschaft, ich nenne es jetzt einfach mal so, zwischen diesen Ländern, hat meistens ja auch irgendwo ein Ende bzw. einen Punkt, wo sie relativ schnell vorbei ist. Siehst du den zwischen Russland und China irgendwo? Gibt es den?
Naja, es ist auf jeden Fall eine Partnerschaft. Ich würde es vielleicht eher eine Zweckgemeinschaft nennen als eine Freundschaft. Denn eine Freundschaft sollte ja, wenn möglich, mehr oder weniger bedingungslos sein. Und das ist diese Partnerschaft definitiv nicht zwischen Russland und China. China unterstützt Russland nur so lange, wie es den eigenen Interessen dient. Das ist ziemlich eindeutig. Russland hat sich nicht durchgesetzt bei der Bitte um direkte, tatsächliche militärische Hilfe. Da hat China dem Vernehmen nach abgelehnt. China würde wahrscheinlich jetzt auch nicht sich mit Russland in eine echte Militärallianz begeben, denn da gibt es dann eben wiederum Abhängigkeiten, für die China eigentlich jetzt im Moment, wo es da wenig Interesse gibt. China treibt Russland ganz einfach ein bisschen vor sich her, ist der Stachel im Fleisch des Westens, ich glaube, so könnte man es ein bisschen lyrisch benennen. China nutzt Russland aus, wirtschaftlich, politisch, militärisch. Und Russland lässt das mit sich geschehen, weil Russland einfach auch keine anderen mächtigen Verbündeten hat. China ist ein viel verlässlicherer Verbündeter für Russland, als die USA es für die Ukraine sind. Aber die Grenze wäre wahrscheinlich bei einem Atomwaffeneinsatz erreicht. Da hat China bisher klare rote Linien gezogen.
Der wäre wahrscheinlich schlecht fürs Geschäft.
Ja, sicher. China macht das jetzt nicht unbedingt aus Humanismus, sondern es wäre schlecht fürs Geschäft. Einerseits, andererseits wäre es ein Präzedenzfall. Es gab seit 1945 zum Glück keine Atomwaffenzündungen mehr. Und würde das passieren, wäre das einfach ein gefährlicher Präzedenzfall, dass der Gebrauch von Atomwaffen irgendwie wieder zur Diskussion steht. Das kann China nicht brauchen. China will jetzt auch nicht mit einem Regime verbündet sein, das Atomwaffen einsetzt. Ich glaube, das wird tatsächlich diese Zweckpartnerschaft dann auch nicht überleben.
Weil du vorher schon die Trump-Regierung angesprochen hast, zumindest Teile davon, die ja China quasi als Hauptgegner sehen. Das war ja Trump selbst auch immer. Ich glaube, uns schwirrt allen noch im Kopf rum, wie Trump China immer ausgesprochen hat. Dieses China, wie er immer gesagt hat, mit einem durchaus leicht rassistischen Unterton. Aber das war ja so ein erklärter Hauptgegner, auch jetzt mit den Zöllen. Ich meine, da hat man sich irgendwie hunderte Prozent an Zölle gegenseitig an den Kopf geworfen, wo man dann am Ende des Tages landet. Gut, wissen wir noch nicht. Mit welchem Gefühl, glaubst du, blickt man denn in China auf diesen doch sehr erratischen Kurs eines Donald Trump, wo man ja nie so ganz weiß, ob er jetzt der erklärte Gegner oder vielleicht irgendwann auch sogar Verbündeter sein könnte?
Naja, einerseits fährt Trump ja vermutlich Anfang September nach Peking, um den dortigen Machthaber Xi zu treffen. Andererseits blickt man meines Erachtens nach relativ entspannt auf diese angedrohten Sekundärsanktionen der USA gegen Russland, die potenziell auch China treffen könnten. Im Gegensatz zu Indien. Indien ist ziemlich in Rage wegen der Sanktionen, die die USA jetzt verhängt haben. China und Indien sind beides sehr große Energiekunden bei Russland, Öl und Gas. Und wenn dort Sanktionen fällig werden, würde das tatsächlich teuer werden für den Kreml und für die Kriegskasse von Wladimir Putin. Im Gegensatz zu Indien geht China relativ gelassen an die Sache. China wird sich wahrscheinlich von diesen Sekundärsanktionen jetzt nicht beeinflussen lassen. Chinas Unterstützung für Russland ist ganz einfach wichtiger als irgendwelche Zölle und Sanktionen, mit denen Trump jetzt kommt. Für China ist es eine Frage der Sicherheit und nicht der Wirtschaft.
Florian Niederndorfer war das. Vielen Dank für deine Zeit heute.
Gerne, Daniel.
Und wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge gefallen hat und Sie unsere Arbeit hier beim Podcast unterstützen wollen, dann machen Sie es am besten über ein Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, vor dem Gipfeltreffen am 15. August zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin in Alaska ist der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in Berlin zu Gast. Alle EU-Staats- und Regierungschefs außer Ungarns Viktor Orban fordern, dass die Ukraine selbst über ihre Zukunft entscheiden müsse. Der rechte ungarische Ministerpräsident Orban sagte am Dienstag, Russland habe den Krieg in der Ukraine gewonnen. Damit stellt er sich erneut gegen den europäischen Konsens. Zweitens, es klingt paradox, aber trotz des Wegfalls von Kaufprämien und der Einführung der Kfz-Steuer für elektrische Autos sind die Neuzulassungen von E-Autos in Österreich im ersten Halbjahr um 45% gestiegen. Die Gründe dafür sind vielseitig: sinkende Listenpreise, steigende Rabatte, neue günstige Modelle, strengere CO2-Flottengrenzwerte und der Preisdruck, der von chinesischen Herstellern ausgeht, kurbeln die Nachfrage an. Firmenkunden dominieren weiter das Geschäft, doch auch der Privatmarkt wächst. Mehr zum E-Auto-Boom und wieso China hier so stark ist, haben wir in der Thema des Tages-Folge vom 7. August besprochen. Und drittens noch ein Hörtipp. Während die USA auf immer unsichere Zeiten zusteuern, muss sich Europa auch wirtschaftlich neu ausrichten. Unser Schwesterpodcast Lohnt sich das? Geht in der aktuellen Folge der Frage nach, ob wir künftig selbst mehr in Europa investieren sollten. Eine Einordnung dazu und Tipps zum richtigen Investieren in Europa hören Sie jetzt bei Lohnt sich das? Überall, wo es Podcasts gibt. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie natürlich wie immer auf derstandard.at. Wenn Sie uns dabei helfen wollen, das Thema des Tages von noch mehr Menschen gehört wird, dann teilen Sie am besten diese Folge, geben Sie uns eine gute Bewertung bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl, hinterlassen Sie uns einen netten Kommentar. Und wenn Sie Vorschläge haben für Themen oder auch Feedback, schicken Sie uns das gerne am besten an podcast@derstandard.at. Das heutige Interview hat mein Kollege Daniel Retschitz-Egger geführt. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.